Ich war bei Riverboat. Ich weiß nicht, ob unsere Zielgruppe diese Sendung überhaupt kennt.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Na?
Hallo, guten Tag. Na?
Einen wunderschönen guten Tag. Heute hast du gute Laune, kann das sein?
Wüsste jetzt nicht warum.
Man kann ja auch einfach mal so gute Laune haben. Vielleicht liegt es daran, dass der meteorologische Herbst begonnen hat.
Ja, das stimmt. Ich mag den Herbst. Was ist eigentlich darunter? Warum gibt es einen kalendarischen und warum einen meteorologischen?
Na, ich glaube, der meteorologische hängt einfach mit dem Stand der Sonne zusammen und der kalendarische ist rein rechnerisch.
Oder bevor so. Die Leute sich über den Stand der Sonne Gedanken gemacht haben oder so.
Naja, ich meine, das eine ist halt irgendwie natürlich und das andere ist vom Menschen festgelegt.
Kann gut sein. Naja, wie mein Vater immer gesagt hat, wenn er eine attraktive ältere Dame gesehen hat, der Herbst hat auch noch schöne Tage.
Ne? Der Herbst kann auch farbenfroh sein, ja.
Ja, naja, alles gut. Wie läuft's mit deiner Lesereise? Du bist in Halle? Ich dachte, du bist ja on the road.
Irgendwie. Ja, ich muss ja zwischenzeitlich auch noch Sachen fürs Internet produzieren, ne? Also die paar Leute, die dann live in Lesungen sitzen, die das ist ja keine Ausrede für die Hunderttausenden, die gebannt vor den Geräten warten, ja, nur darauf, dass ich endlich wieder zu ihnen spreche. Weißt du, wie das ist,
Mike? Von denen gibt's keine Rundfunkgebühren, das ist schon richtig. Naja. Oder nee, also gibt's schon, aber nicht dafür.
Naja, also ja. Ich habe ja hier ein tightes Schedule vom MDR. Ich muss hier liefern, da habe ich keine Ausreden. Da muss produziert werden.
Alles klar.
Dementsprechend, heute ist Produktionstag und morgen geht es dann weiter nach Stade und dann Rostock und dann Magdeburg.
Magdeburg.
Ja. Ja. Erfurt hatte offensichtlich kein Interesse, weil da vermutlich an jeder Steckdose Bodo Ramelow gerade spricht. Der hat ja auch ein Buch released.
Ach ja, hat er? Ach, das hat er jetzt nicht gemacht in den letzten Wochen. Das ist ja...
Na, ich glaube, deswegen ist gerade der Diskurs so groß, weil es war ein Thema und da konnte sich die deutsche Journaille mal wieder auf die Person einschießen mit dieser ganzen Hymnendebatte.
Du sprichst deutsche Journaille immer wie Kanaille aus. Ich habe mich schon gewundert, warum, ich meine, das ist ja ein alter Medienprofi, aber warum der selbst mit für Bodo Ramelow-Verhältnisse recht abstrusen Headline-Meldungen in die Zeitung gegangen ist in den letzten Wochen, aber da war das dann zur Buchpromotion, also siehe Deutschland, deutsche Flagge oder Nationalhymne revisionieren und solche Sachen.
Okay. Aber ich weiß nicht, ob das von ihm so geplant oder gewollt war, dass nun gerade das irgendwie in Anführungszeichen viral geht, weil es, also es hat jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob das so einen guten Eindruck hinterlassen hat, to be honest. Also ja. Bei dir ja auch nicht, du warst ja auch ein bisschen.
Ja, gut, also wenn man ihn etwas kennt, dann kann man das schon irgendwie einordnen. Ich meine, es kommt ja auch eine stichhaltige Begründung dazu, warum es coolere Texte gibt als den Text, den wir gerade haben für unsere Nationalhymne, ne? Und diese Diskussion, die es auch um die Wende oder in der Vor-Wiedervereinigungszeit gab, über eine gemeinsame Nationalhymne, ne? Es ist ja so taktmäßig und so sogar möglich, den Text der DDR-Nationalhymne auf das Deutschlandlied zu singen und umgedreht, ne? Das hätte ja alles sein können, aber ja, also ganz ehrlich, das Deutschlandlied, die deutsche Nationalhymne, das ist schon eine Geschichte für sich, ne? Da könnte man eigentlich fast mal eine Hausaufgabe machen.
Schreibst du das gerade auf?
Ja, weil das ist schon auch recht unappetitlich.
Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich dir keine Hausaufgabe beziehungsweise irgendwas aufgegeben habe. Dann habe ich drüber nachgedacht, dass ich ja selber eine Hausaufgabe hatte und dass ich die ja auch erstmal noch ableisten muss. Aber hast du denn für heute noch irgendwas anderes vorbereitet oder sind wir dann mit der Hausaufgabe?
Hast du in der Lehre deine Schüler dran erinnert, wenn die vergessen haben, was aufzugeben? Ich habe mir so, also wenn es unbedingt sein muss.
Aha.
könnte ich einen Kundenservice abfeuern, aber du hattest ja letztens schon angedeutet, dass du uns nochmal nach Griechenland entführen möchtest.
Ich, ne? Ich hätte da einen Kundenservice vorbereitet und ich habe auch noch eine Hausaufgabe rumliegen, aber die hat, glaube ich, mein Hund gefressen, die muss ich erstmal finden.
Die, du hast einen Hund?
Nein, Quatsch. Nee, das ist irgendwo in der Cloud, ist dieses Dokument verloren gegangen bei all diesen Dingen, die da passiert sind. In den
Nein, also wir haben, ne? Also nur jetzt rein als, soll man sagen, als Inhaltsangabe für diesen Podcast. Also ich denke, wir haben ja den Leuten auch letztes Mal dieses mediterran-griechisch angehauchte Kundenservice-Sujet versprochen. Da hattest du ja schon irgendwie was erzählt. Zumindest klang der Name für mich so, als ob du da in deinem Urlaub drauf gestoßen bist.
Genau, aber es ist ja auch sehr viel Griechenland letztes Mal gewesen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal so viel Griechenland haben wollen.
Von mir aus, gern.
Ja, gut, aber das sei jetzt mal dahingestellt für später. Mike, ich muss tatsächlich eine kleine Hiobsbotschaft kundtun, für mich zumindest, für dich nicht. Weil, ne, du hättest jetzt bestimmt als nächstes gefragt, wie läuft's mit dem Buch?
Also hätte ich heute im Laufe
auf jeden Fall.
Sich auch nochmal gefragt, dass die Leute auch nach wie vor auf dem Schirm haben, dass du ein Buch veröffentlicht hast, gerade diesen am Montag.
Apropos, ich vergesse, ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße von Stefanie Müller-Spira bestellen.
Ah, ja, mit der spiele ich seiner Band sozusagen, auch wenn wir nur eine Probe hatten. ja, smarte, coole Type, die Frau, oder?
Ja, war echt cool. Also ich war gestern bei MDR um 4 und die Sendezeit ist einfach so plopp vorbei gewesen, weil es sehr spannendes, anregendes Gespräch war.
Nee, also die ist immer top vorbereitet und ein toller Gesprächspartner. Und man kann auch abseits der Kamera mit ihr ordentlich Spaß haben. Ist eine wirklich eine tolle Tante. Mag ich sehr. Und vor allem auch hat sie echt Ahnung von Sport, ne? Also das ist schon auch immer, da kann man einige Anekdötchen und Hintergründe lernt man immer was, wenn man sich mit der unterhält.
Also ich würde von jedem irgendwas lernen, wenn es um Sport geht, weil da ist ja nicht viel bei mir da. Aus der Perspektive kann ich dir recht geben.
Nee, aber so die Spannbreite, ne? Also so von, ich sag mal in Anführungsstrichen nicht despektierlich gemeint, nachmittags Rentnerfernsehen bis knallhart Sportfakten-Moderatorin, ne? Hat die schon echt einiges drauf, ne? Eine große Bandbreite. Ich glaube, die ist ja Freelancer, ne? Die wird, glaube ich, gemietet von den verschiedenen Sendungen irgendwie. Die weiß nicht,
ob die. So wie ich das, also ich habe das die Befürchtung, dass das bei den meisten, die für den MDR arbeiten, so ist. Also dass das meistens so in Anführungszeichen.
Ich wollte gerade sagen, ist nicht so ein Gebührenknecht wie du.
Hä, wieso? Was ganz okay? Ich bin ja noch ferner dieser Institution.
Nee, du bist ja ein Produzent.
Ich bin ja nur ein Söldner quasi. Ich werde ja mal hier für eine gewisse Zeit angeworben und wenn das Geld nicht mehr fließt, dann drehe ich meinen Spieß in die andere Richtung und dann treibe ich den ehemaligen Herren wieder.
Also beim MDR, ich bin mir sicher, dass du die Sendung gesehen hast. Beim MDR am anderen Spektrum des, wie soll man sagen, der begabten Leiste findet sich Per von der Wühlbecke. Der hat gerade über...
Von dem habe ich noch nie irgendwas gehört.
Über
was
die,
ist das denn für ein Name?
Über die Ultraszene im Fußball hat der eine Doku gemacht, eine kleine. Und also da sind so viele haarsträubende journalistische Fehler drin, dass... Das ist wirklich ungenießbar. Also darüber habe ich mich diese Woche sehr, sehr aufgeregt. Ne? Also wirklich, also so sehr, sehr tendenziös, also wo man wirklich den Eindruck hat, es stand eine These fest und die soll halt mit allen Mitteln irgendwie bewiesen werden. So wie hieß das Format Steuerung F? Nee, wo hast du dich mal festgebissen?
Na, Y-Kollektiv und Steuerung F.
Ja, also so hat mich das daran erinnert, ne? Vor allem solche Moves wie irgendwelche Experten befragt, zu deren Meinung mit hypothetischen und abstrakten Fragestellungen und die Antworten darauf so in den Kontext geschnitten, dass das auf seine konkreten Behauptungen irgendwie den Antwort zuträgt. Ne? Irgendwie, also ganz krude, also handwerklich wirklich enttäuscht. Zumal ich den eigentlich immer bisher als relativ, wie soll man sagen, genießbaren Journalisten in seinen Beiträgen wahrgenommen habe, aber das war wirklich nix. Also,
und die These war, alles rechte Gewalttäter, oder wie?
Nee, nicht rechte Gewalttäter, aber so, da ging es darum, wie die Ultraszene besonders bei meinem geliebten FC Ruhmreich, Carl Zeiss Jena.
FC Ruhmreich.
Die Ultraszene Vereinsstrukturen übernimmt und so weiter. Ne? Also da wurde tatsächlich negativ konnotiert, dass die Ultraszene dort ein Zukunftskonzept für den Verein ausgearbeitet hat, dort in Gremien mitbestimmt, sich engagiert und so weiter. Ne? Das hätte man genauso gut alles positiv darstellen können, ne? Und es herrscht ein Klima der Angst, in der sich niemand mehr irgendwie was getraut zu sagen und so. Naja, egal. Okay, hat mich geärgert. Schaust dir nur mal, also rein inhaltlich würde ich das nicht interessieren, aber jetzt rein vom journalistischen, von der Machart her wirklich nicht echt richtig, richtig schlecht gemacht. Also da kriegst du echt Sodbrennen. So, ich weiß, dass jemand wie du da so ein nicht abstellbares Gerechtigkeitsempfinden hat, wenn da jemand so journalistisch rumstümpert. Ich weiß, dass dich das aufregen wird.
Also es ist ja tatsächlich auch so, dass wenn es um ein Thema geht, in dem man sich sehr gut auskennt, und da kommt ein Journalist und beschäftigt sich auch irgendwie damit, dann wird das Ergebnis nie zufriedenstellend sein. Ja. Man ist eigentlich immer nur 100% zufrieden mit etwas, wenn man sich damit eigentlich gar nicht auskennt. Sobald es wirklich etwas in die Tiefe geht, merkt man, boah, also die 10 Jahre Expertenwissen, die ich gesammelt habe, die konnte er an seinen 2 Wochen Recherche jetzt gar nicht ansammeln.
Das ist ein absolut, absolut richtiger Punkt. Also man muss immer den Horizont haben, für wen es denn gemacht ist. Ne? Aber wenn dann so ein Werbevideo für Sicherheitsbehörden der Stadt und der Polizei irgendwie dann daraus wird, ach nee. Also ich fand es sehr tendenziös und unausgewogen, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde, man muss als Journalist, muss man auch anerkennen, dass man nicht Experte sein kann, sondern man kann nur über etwas berichten und dann darf man diesen Absolutheitsanspruch nicht so formulieren.
Ja, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Ne? Du kannst ja quasi den Standpunkt des, was ich immer interessant finde, des unbedarften Zuschauers einnehmen, ja. Gell? Und ganz naiv fragen, so Löwenzahnmäßig, ne? Peter Lustig, was ist denn das hier eigentlich und warum? Und darf ich mal eine dumme Frage stellen und so tun, als ob ich hier jetzt nicht 5 Bücher schon darüber vorher gelesen habe und 20 Interviews geführt in der Vorbereitung. Das ist ja total interessant. Das ist ja auch das, wo jemand wie Markus Lanz immer regelmäßig dran scheitert. Ne? Der will immer diesen Naivitätsfaktor so ein bisschen jung und naiv mäßig so bäm, solche Knallerfragen stellen und dann kann er doch nicht umhin, irgendwie unbedingt einen gucken lassen zu müssen, dass er aus seiner eigenen Lebenserfahrung und aus seinem Wissen heraus doch irgendwelche Hintergründe hat, die er da unbedingt droppen muss. Ne? Also da bricht das immer so regelmäßig.
Ja, das ist ja der Punkt, weil diese die Neutralität zur Position oder zum Thema nicht eingehalten wird. Also es ist ja nicht so, dass er oder ähnliche Journalisten dann dahin kommen und sagen, ich bin wirklich daran interessiert, was Neues zu erfahren, sondern ich will wirklich einfach nur sagen, was ich weiß, weil ich toll bin und Bestätigung dafür bekommen. Und es gibt halt leider einfach auch Leute, die sich dadurch einfach nur profilieren wollen, ne? Denen es weniger um die Berichterstattung als darum geht, sich selbst dadurch in Szene zu setzen.
Ja, und was mich dabei aufregt, ist, dass solche, wie soll man sagen, wirklich Grundfehler, handwerkliche Fehler, Herangehensfehler, dass das nicht dazu führt, dass sowas abgestraft wird, sondern dass das in den heutigen Währungen oder in den heutigen Kennziffern für den Erfolg eines Beitrags gar nicht eingepreist ist, die Qualität eines solchen Beitrags. Ne? Man hat oft das Gefühl, ja, je beschissener, umso erfolgreicher und umso mehr Klicks auf Werbeanzeigen, die da irgendwo im Umfeld des Beitrags rumschwirren. Und was weiß ich, ne? Das ist ja dann in den Mediadaten überhaupt nicht enthalten, ob da, also das ist das, was mich aufregt, ne? Dieses Aufregungsfüttern von irgendwelchen Leuten. Also ich trage jetzt auch dazu bei, dass wahrscheinlich Leute einen Beitrag klicken und gucken, den ich eigentlich scheiße finde. Ne? Das ist schon paradox. Das ist schon paradox, trägt nicht zur Qualitätssteigerung bei und im Gegenteil wahrscheinlich eher auch mitunter, ich weiß es nicht, ob es bei diesem Beitrag, ob das wirklich nur Talentlosigkeit oder auch ein Stück weit Kalkulation war, aber ein Stück weit trägt das dann bei manchen Journalisten sicherlich auch dazu bei oder Filmemachern, Produzenten dazu bei, mit Absicht Qualitätskriterien herabzusetzen.
Das Schlimme ist ja, dass die Leute am Ende auch noch belohnt werden für ihre Arbeit. Ne? Also die Journalistin, die ich da kritisiert habe für diesen Wackenbeitrag, der ja der sehr hanebüchend war, wo ich dann seitdem ja jetzt durch sie lanciert den Stempel Frauenfeindlichkeit aufgedrückt bekommen habe. Hm. Die haben ja dann auch noch einen Grimme-Preis gewonnen.
Für den Beitrag?
Nicht für diesen Beitrag, aber so grundsätzlich. Ich frage mich, wie das so schnell kurz darauf, nachdem man als Journalist gescheitert ist, quasi die höchste Ehrung als Journalist in Deutschland bekommen kann. So, es ist irgendwie.
Ja, gut, Online-Grimme.
Ne? Ja, online, aber trotz allem, ne, es ist. Das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Naja. Wollen jetzt nicht schon wieder die ganzen armen Journalisten und Journalisten.
Ja, du, soweit wie wir zumindest mit diesem Format vom Grimme-Preis entfernt sind, können wir uns diese Bemerkung ruhig mal erlauben. Ne? Weil das ist dann schon jenseits des Neids der Besitzlosen.
Naja, Neid ist es ja gar nicht. Also ich meine, ich glaube, die wären alle sehr froh, wenn sie einen Podcast hätten mit einem so eloquenten Gesprächspartner wie ich.
Deswegen. Absolut. Ja, nur ich weiß das ja
meistens müssen sich, immer gar die müssen nicht sich zu schätzen. Sozusagen ihre die müssen sich etwas anderes suchen, weil das in ihrem Leben eben fehlt und dann müssen sie sich mit irgendwelchen hohlen Preisen und so schmücken, die niemals diese Leere auffüllen können.
Ah, genau.
Die das Fehlen eines so seelenwärmenden Podcasts wie dem unseren.
Ja, genau. Es gibt einen Haufen Leute, die sind nicht dumm genug, dass sie nicht merken, dass es eigentlich nichts ist, ne? Wenn sie abends alleine in der Badewanne liegen. Ja, das verstehe ich absolut. Naja.
Also es gibt immer noch viele, die mich auf diesem Podcast ansprechen und immer wenn ich sage, ich weiß nicht, ob mir uns überhaupt noch jemand zuhört, doch, wir hören euch noch zu. So. Und wann Podcast? Das ist eine sehr oft gestellte Frage gewesen.
Ja, es ist so eine, wie soll man sagen, unsere Hörerschaft ist so eine eingeschworene Elitetruppe, glaube ich. ist nicht besonders, also im Vergleich wahrscheinlich nicht besonders groß, wenig Gelegenheitshörer, aber dafür Fanatiker. Ne?
Qualität statt Quantität, Mike.
Naja, solche Leute brauchst du für einen Putsch.
Das ist so. Scheiße, das kannst du doch jetzt so nicht sagen. Verrat doch nicht unsere Pläne, das ist ja furchtbar.
Ach, noch, okay, ich hab, das kannst du so nicht sagen. Du hast gesagt, noch nicht sagen. Ja, okay. Ja. Die Frage ist nur, wenn du putschen könntest, welches
das ist ein Frage-Antwort-Spiel, das ich nicht mit dir spielen möchte.
Welches Gremium, welche Institution, welche Körperschaft würdest du da ins Visier nehmen? Den Deutschen Rundfunkrat, das Land also Sachsen-Anhalt?
Erstmal die den Grimme-Preis vergeben.
Okay.
Das wäre Schritt 1.
Ja, wer vergibt den eigentlich?
Ach, ich glaube, das ist immer so ein Gremium aus alten Hasen der Medienbranche.
Okay, die dann von den eingereichten Vorschlägen.
Die auswählen, die ihre Schützlinge sind und die sie hofieren dann höchstwahrscheinlich. Ja, also anders kann ich mir das alles nicht erklären, was da passiert.
Also so wie bei den meisten Musikpreisen.
Wie bei den meisten Preisen.
Ja.
Es, ich, wie gesagt, ich sehe das auch irgendwie immer so, die Sachen, die wirklich erfolgreich sind, im Sinne von, es erreicht viele, viele Menschen, die kriegen ja auch meistens keine Preise. Es sind ja meistens die, die irgendwie dem Publikum zu schlau sind, beispielsweise. Die Erklärung, gerade bei Filmen beispielsweise, ne? Es ist ein Kunstfilm, ganz visionär, und meistens ist es gequirlte Kacke. Und es gibt Gründe, warum die Zuschauer dem fernbleiben. Und wir reden jetzt nicht von Mainstream, irgendwas explodiert, Michael Bay-Film. Es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen einem Kunstfilm, der eine Berechtigung hat, und einem Kunstfilm, der einfach nur aus der einzelnen Fiebervision eines mittelmäßig talentierten Schreiberlings entsprungen ist. Wieso reden wir jetzt schon wieder über mittelmäßig talentierte Schreiberlinge? Das ist irgendwie vielleicht, weil ich ein Buch rausgebracht habe.
Schreiberling ist schon ganz schön. Hast du den Schritt zur Mittelmäßigkeit schon vollzogen, ja? Also, abwärts oder aufwärts, das werte ich jetzt mal nicht, aber.
Also ich kann es, also die Ergebnisse werden es auf jeden Fall nicht bestätigen können, weil beim Verschicken der Bücher etwas schiefgegangen ist.
Das ist die Hiobsbotschaft, die ich bis jetzt weggelabert habe. Okay,
das
sorry.
Ist die Hiobsbotschaft tatsächlich, weil irgendjemand oder irgendetwas hat es wohl fertiggebracht, letzte Woche schon die Vorbestellungsbücher wegzuschicken, was jetzt dafür gesorgt hat, dass mir jetzt vermutlich für die erste Woche einfach Hunderte von Büchern fehlen. Vielleicht,
die sind in der falschen Woche gemeldet. Mhm. Alter, ist das bescheuert. Ernsthaft? Mhm. Ja, aber es gibt ja Mechanismen, die beim Verschicken automatisch melden, ne? Das kannst du ja gar nicht. Mhm. Ach du Scheiße.
Also es muss sich um knapp 1000 Bücher handeln.
Fuck.
Und das ist natürlich richtig bitter.
Das
ist richtig bitter. Also das wird mir dann vermutlich die gute Platzierung diese Woche kosten. So, das passt zu, also im Grunde jeder einzelne Schritt bei Knauer war genau so. Es war wirklich, ja, enttäuschend.
Boah, das sehe ich jetzt auch gerade an deiner Körperhaltung, was du davon hältst. So, das ist ja wirklich völlig verschlossen gerade.
Ich sitze ja immer so da, deswegen ist das ja jetzt, das ist aus. Hey, das ist als ob, ich sitze gerne so da, ich finde das entspannt.
Du warst gerade überhaupt nicht entspannt, aber auch völlig, völlig verständlich. Also das ist
also,
ja.
Also mal ohne Scheiß, ich meine, ne, das Rennen ist halt gelaufen. Und deswegen kann ja jetzt entspannt sein.
Ja, also ja, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist, ne? Wer war das? Johann Strauß oder so? In irgendeiner Oper? Fledermaus? Ich weiß nicht. Irgend sowas.
Operette,
ja. Da würde mir das Messer an der Tasche auf. Das ist ja fast so bescheuert, wie wenn deine eigene Plattenfirma dir nicht erzählt, dass sie in der gleichen Woche eine Bruce Springsteen-Platte rausbringen.
Nee, es ist, ohne Witz, es ist im Grunde, da kann ich dir die Hand reichen, Mike, genau so eine Scheiße quasi passiert, ne?
Ja. Irgendwas ist ja immer. Freu dich an den absoluten Kennzahlen, die ja nicht schlecht sein, weil wenn in einer Woche schon knapp 1000 Bücher verschickt werden, das ist ja mehr als 98% der in Deutschland veröffentlichten Bücher überhaupt absetzen.
Aber also dazu muss man ja sagen, ich habe ja ein halbes Jahr die Werbetrommel gerührt.
Ja.
Im Vorfeld. Also es ist ja nicht so, dass es plopp gemacht hat und habe ich gesagt, übrigens ab heute könnt ihr ein Buch kaufen. Das ist ja, ne, wie bei euch ja auch, oder wie es ja normal ist. Man bereitet das vor, man macht da alle möglichen Figurchen, damit die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, damit alles genau für diese eine Woche getimed ist, weil man ja als Underdog nicht aus diesem Business kommt und keine Connections habend und nicht von der Presse gefeiert werdens und nicht im Feuilleton den Arsch geleckt bekommens, muss man ja irgendwie Aufmerksamkeit generieren. Und um das zu schaffen, muss man alle Kräfte darauf vereinen, dass diese eine Woche gut läuft und man sich sozusagen diesen Bestseller-Listenplatz mit Blut erkämpft, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Ich bin ja nicht so ein Martin Suter, der seit 50 Jahren automatisch auf Platz 1 landet. So, er schreibt ein Buch, Platz 1. Hm. Weil es einfach so ist. Weil man einfach Teil dieser ganzen Welt ist. Und wenn dann quasi diese ganze Arbeit, die man da reinsteckt, also einfach Puff macht und weg ist, das, ne, und man ja von null wieder anfängt, weil es die Woche nur sich selbst zählt, dann ist das schon frustrierend. Aber ich war vorgestern schon frustriert, weil mir das der Mann vom Verlag halt abends,
Erkläre ich einem Auto, ach, es wird auch noch geschrieben, ja, das ist
WhatsApp hat er mir das geschrieben. Und das Beste ist, die wissen selber nicht mal, was da passiert ist und was das jetzt überhaupt bedeutet.
Also besteht noch Hoffnung, oder?
Na, es besteht, also ja, ich meine, wenn der Podcast rauskommt, ist die Woche ja vermutlich rum. Ich weiß jetzt noch nicht, wie schnell wir da jetzt hier sind. Na klar, also es kann jetzt die Woche, also die Woche zählt, das Cheaten im Vorfeld ist halt jetzt weggefallen. Also jetzt ist wirklich nur roh und einzeln das, was diese Woche läuft, weil die Vorbestellung offensichtlich nicht zählt.
Also das ist definitiv weg.
Das ist weg, ja.
Okay, weil also es kommt mitunter, ich weiß das in Chartwochen und so weiter, das kommt schon vor, dass da Leute 3-4 Tage vorher mal die Platte irgendwie haben, aber das habe ich bis jetzt nicht mitbekommen, dass das nicht für die Charts zählt. Aber
was man wirklich sagen muss, das Interesse ist auf jeden Fall da. Wir haben jetzt auch nach den Fernsehauftritten, die ja auch echt was bewegen, nach den Fernsehauftritten haben wir auch Anfragen bekommen, beispielsweise zu einer Panel-Diskussion im Paul-Löbe-Haus, die ich natürlich schon freudig angenommen habe.
Wer ist Paul Löbe? Weißt du das?
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Wo ist das Paul-Löbe-Haus?
Das Paul-Löbe-Haus ist quasi das Haus, das eigentlich der Reichstag ist, weil da sitzen die ganzen Parlamentarier drin.
Ah, okay.
Das ist das Haus neben dem Reichstag.
Ja, verstehe.
Ehrlicherweise, ich hab mich nie doll genug gefragt, wer Paul Löbe ist, um das zu googeln. Ja, also ehrlicherweise war bestimmt ein Wessi.
Ja, damals war das doch nicht so. Damals, keine Ahnung, haben die
Ossis... Meinst du, war ein Weimarer, ne? War irgendein Weimarer Parlamentarier.
Ich weiß nur, dass damals die Ossis in Königsberg gelebt haben.
Scheiße, du hast recht, der ist auch noch in Schlesien geboren. Ach,
Schlesien geboren.
Also aber er ist in Bonn gestorben. Er ist in Bonn gestorben, also ist er de facto dann in den Westen gemacht.
Ah, okay. Interessant. Paul Löbe. Reicht dafür einen Kundenservice? Sein Leben?
Ja.
Ja?
Ja, denke. SPDler.
Echt?
Warte. Er gründet den SPD-Ortsverein von Ilmenau.
Aha. Geil, ich hab noch nie von dem gehört. Und
das wusstest du nicht?
Nee. Nee.
Na.
Nee, also, manchmal habe ich so blinde Flecken. Also, ne, ich meine, ich bin Verfassungsrechtler und weiß nicht, dass das Paul-Löbe-Haus da mit dem Reichstag... Nee.
Das ist direkt daneben, das Gebäude, wo die ganzen Büros haben.
Ganz ehrlich, da bin ich blank.
Ach, ich finde das sehr sympathisch, dass wir sowas zugeben können.
Ja, oder? Also ja,
ich muss es mir gerade cool schön reden.
mal gucken, vielleicht schneide ich es ja raus.
Nein, also Kundenservice-Qualität auf jeden Fall.
Okay, das klingt ja interessant. In Ilmenau. Naja, okay, na nicht schlecht. Und was kam da jetzt noch so an Interesse über dich geschwappt, gerade nach den Fernsehauftritten? Du hast ja einige Snippets da im Internet geliefert. Da müssen ja nicht nur bei Frau Müller-Spira, sondern wo warst du?
Ich war im ARD-Mittagsmagazin, ich war bei Riverboat. Achso, das muss ich also überhaupt mal sehen.
Wie war denn Riverboat?
Ich war bei Riverboat. Ich weiß nicht, ob unsere Zielgruppe diese Sendung überhaupt kennt. Das muss man vielleicht erklären. Riverboat ist eine Institution des MDR.
Absolut.
Gibt's bestimmt schon 250 Jahre oder so. Und immer ausgebucht, ne? Also man kann da auch Tickets kaufen, um in dem in dem Studio dann mit dabei zu sein. Und da, das ist quasi ein netter Talk, wo 5, 6 Leute sitzen, die dann reihum erzählen, was sie gerade so Lustiges gemacht haben oder was so gerade das neueste Projekt ist. Und in der Runde, in der ich dann saß, war unter anderem Bettina Zimmermann dabei, Martin Suter, Wladimir Kaminer.
Ach, war das, das ist ja
Linda schon, Zervakis.
Haben die alle Bücher geschrieben gerade, oder?
Ja, ja. Okay. Nee, Bettina Zimmermann ist jetzt in einer neuen Serie.
Ah ja, okay.
Die hat eine neue Rolle. Und Tutti Tran, der spielt bei Kanu des Manitou mit.
Das ist ein, Tutti Tran?
Da ist es ein Comedian.
Ah ja.
Ja, ja, ein junger Comedian. Wobei er älter ist als ich, deswegen ist er ein mittelalter Comedian. Kann ja nicht mehr jung sein. Wir sind ja über 30, die Zeit ist ja rum. Und das, man sitzt quasi dann so auf Sesseln in einer Runde und ist ganz nett zueinander und ganz, ganz lieb und alles ist irgendwie niedlich. Und ich kam da an und war erstmal, es war erstmal alles skurril, weil drumherum stehen so Leute mit ganz dicken Autogrammbüchern. Und die jagen quasi von jedem einzelnen Menschen, der da auf einem dieser Sessel sitzt, das Autogramm. Die bringen dann großformatig ausgedruckte Bilder mit, die du dann unterzeichnest von dir selbst.
Geil.
Also es ist wild. Es ist wirklich eine ganz andere Gesellschaft, als wir das so aus der Musikszene kennen. Da gibt es ja nun auch Autogrammjäger, aber die jagen ja alle Autogramme. Also es ist ja nicht so, dass du mal zu einer Autogrammstunde von Bands gehst, du magst, du die jagst einfach alle. So, aber vorbereitet. So mit durchstrukturiert, wann muss ich wo sein, welche Ausdrucke, crazy. Also hat mir ehrlicherweise auch ein bisschen Angst gemacht. Also ich wurde auf, also da gehört es dazu, dass du von der Security rein und raus ja, eskortiert wirst. So.
Na, das geht ja noch, aber jetzt jemand wie, keine Ahnung, jemand wie Bettina Zimmermann oder so, kann ich mir ja schon vorstellen, dass da auch mal der ein oder andere Stalker irgendwo da, dazwischen hängt, der da in den letzten Jahrzehnten nicht klargekommen ist. Es hat dann schon ein bisschen was
gruselig. Ja, also dieser normale Fernsehfame, also dieser wirklich so, wie jetzt Riverboat bewegt sich ja in einer Welt, in der ja wirklich klassisch Fernsehen ist, mit Zielgruppe 60 plus und so.
Genau, wenn du deiner Oma klar machen willst, dass du es irgendwie geschafft hast und du sitzt bei Riverboat, würde dir das glauben. Ne? Also ja. Deine mitteldeutsche Oma.
Ja. Ne? Ja. Und das ist nochmal was anderes von der Zielgruppe und ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob ich diese Aufmerksamkeit gerne haben wollen würde, weil da, glaube ich, auch weniger Distanz existiert. Ne? Also was bei euch so ist oder was bei meinen Zuschauern und bei meinen Fans so ist, die sind alle das nett und lieb und interessiert und anständig, aber da ist es so, die kommen zu dir, fassen dich an, haben gar keine Distanz. Das ist ganz wild.
Ach, okay, das
ist ganz
hätte wild, ich, ja. Aber ist diese, nicht Fanblase, aber diese Interessiertenblase, sind das von der Altersstruktur her,
na,
ist
ich das
so MDR-Publikum, wie man sich's vorstellt? Oder,
ja.
Oder sind das junge Leute?
Nein. Nee. Also ich habe das gesehen, wie sie Wladimir Kaminer überfallen haben.
Hä?
Also das war gruselig.
Krass,
also im Studio.
Das hätte ich
also
komplett so, anders rum eingeschätzt.
Da kommen dann diese Muttis an, fassen den an, Vladi, schön, dass du wieder da bist, blabliblub. Mach doch mal ein Bild mit Mutti, so auf der Ebene. Wirklich, es ist gruselig.
Okay.
Also das tut mir dann super leid für Menschen, die in diesem Kosmos nur existieren, weil die ganze Zeit mit auch Übergrifflichkeit da, Übergriffigkeit da konfrontiert werden.
So dieser Vibe wie am Ende von Das Parfüm, so aus Begeisterung zerrupft, ja?
Ja, ja. Ja,
so.
Ja, wild, genau.
Ah, das ist wirklich gruselig.
Ja, also wir können uns das nicht vorstellen, glaube ich.
Nee,
ich glaube, so Bands, die öfter mal im ZDF-Fernsehgarten unterwegs sind, die können sich das, glaube ich, mittlerweile vorstellen. Also Feuerschwanz beispielsweise sind ja auch öfter mal da.
Ja, selber schuld. muss man schon sagen, bei allem Respekt für die coolen Leute hinter den Bands, aber wer sich in die Höhle des Löwen begibt, ne?
Ja, also es hat Spaß gemacht, war eine coole Erkenntnis. Und ich war jetzt am Wochenende auf dem Laternenfest in Halle, was endlich mal wieder besser geworden ist, nachdem es die letzten Jahre schlechter geworden ist. Ich hatte das Gefühl, es ist jetzt mal wieder besser geworden. Mhm. Dank unserem neuen Bürgermeister, der da, also ich vermute das mal, ne, weil der will sich ja mehr auf die Kulturlandschaft eigentlich mehr einlassen oder dass es in Halle ein bisschen lebenswerter wird. Ich unterstelle ihm jetzt mal, dass er da ein bisschen einen Einfluss drauf hatte. Jedenfalls liefen wir da so rum und dann höre ich doch so ein Ehepaar Mitte 70 tuscheln. Oh, war das nicht der gestern bei Riverboat war? Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, wild, absolut wild, ganz andere Welt so. Und das finde ich übrigens ziemlich geil auf den Lesungen. Hm. Es sind einfach Menschen von 16 bis 85 da, ne?
Okay.
Also da kommt das komplette Altersspektrum und jetzt nicht nur irgendwie YouTube-Fans, sondern wirklich Leute, die sich für das Gesamtthema interessieren.
Sind da Leute, die dich wirklich genuin als Autoren kennengelernt haben, auch dabei? Das ist krass. Das ist krass.
Das ist vor allen Dingen sehr schön, weil das mir natürlich auch zeigt, dass man mein Buch vielleicht auch kauft aus Interesse und nicht nur aus Mitleid.
Ja, da kann man nicht wählerisch sein heutzutage, ne? Ich sag mal, 50% der Platten, die wir als HSB verkaufen, verkaufen wir ja auch eher aus Sympathie und nicht aus Liebe zur Musik und was Sympathy auf Englisch heißt, weißt du ja, ne? Aber da kann man nicht wählerisch sein. Also man hat ja so seine Qualitäten, warum man was verkauft, ne? Das ist ja ob da nun jeder, aber das finde ich.
Naja, da ihr euch ja stramm weigert, Saxophon in eure Musik einfließen zu lassen, kann er ja auch nicht viel mehr als Sympathie dabei rumkommen.
Ja, na, das ist immer noch eine künstlerische Entscheidung, die noch nicht gefallen ist. So. Aber vielleicht solltest du einfach bei den Verkaufszahlen deiner Bücher, vielleicht solltest du einfach eine CD in das Buch reinmachen, da könntest du auch locker in den deutschen Charts mitspielen um die Eins. Also bin ich mir sicher.
Ja, aber das wäre.
Also ohne jetzt konkrete Verkaufszahlen zu nennen oder nennen zu können, weiß man ja noch nicht, aber so wie ich das einschätze, wenn du das einfach als CD releast, wo ein Buch dran hängt, bist du da genauso dabei. Singen.
Da müsst ihr ja singen, Mike.
Ja, musst du mal überlegen, was man da von Musik, vielleicht kannst du da ja einen Soundtrack zum Buch machen.
Nur Streicher in Moll.
Oh, Streicher in Moll. Ja, warum nicht? Also die Begleitmusik da zu liefern, wär doch eigentlich gar nicht so schlecht. Welche Lesung hast du bis jetzt gehabt? Leipzig?
Halle, Leipzig, Berlin.
Halle, Leipzig, Berlin. Und was fandest du, also ich fand es, was war dieser Snippet, den du da gepostet hast? Das sah ja wirklich aus wie so ein Bürgersaal im Rathaus. Das war ja gar nicht so buchhandlungsmäßig, wie man sich's vorstellt, sondern...
Ach, du kennst die Buchhandlung Ludwig am Bahnhof in Leipzig nicht?
Ach doch, diese riesengroße ist... Ah, doch, ja. Ja. Aber ja gut, das war ja alles so leergeräumt da. Ja, stimmt, das ist ja ein Saal.
Nee. Die Buchhandlung ist daneben. Das ist der Speisesaal des Bahnhofs.
Ach, okay, das meinte ich. Ja, okay, da war ich.
Den Saal kannte ich auch noch nicht. Also der ist wirklich, der gehört irgendwie zu Pizza Hut normalerweise.
Ja, da war ich schon mal drin. Lol. Ja,
genau.
Da war ich
schon mal drin. Und die mieten den für diese Veranstaltung immer an.
Ach.
Und das war total irreal, weil also die Termine, die meisten sind ja ausverkauft. Und in Leipzig war es wohl so, die waren relativ früh ausverkauft und sie meinten, sie hätten locker das Doppelte verkaufen können, weil einfach ne, und es waren also knapp 200 Leute. So, es war krass.
Krass, das ist schon ein richtig gesundes Clubkonzert.
Und ich habe dafür nicht mal Werbung gemacht, ne? Also es war ja ausverkauft, bevor ich irgendwas sagen konnte dazu. Also Leipzig, strong von euch, da komme ich vielleicht dann nochmal vorbei. So,
cool.
Das ist ja cool. Also das merke ich mir auf jeden Fall, falls ich wirklich mal irgendwie eine Show oder irgendwas machen will, dass wir das mal in Leipzig machen. Aber auch Halle war geil. Also es war ja auch, die haben ja auch jeden einzelnen Stuhl, den sie hatten da im Thalia, haben sie ja irgendwie ausgegraben, waren ja auch 150 Leute. Mhm. Einfach auch super spannende Charaktere, ne? Also wirklich von ganz jung bis ganz alt. Und ich muss sagen, Halle hat mir am meisten Spaß gemacht, aber es war auch meine allererste Lesung ever. Weil für das erste Buch konnte ich ja nicht wegen Corona. Und meine Eltern waren da.
Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Also man überlegt sich halt so ein Konzept, was man den Leuten mitgeben will an dem Abend. Also zumindest mache ich das. Und habe dann für die entsprechenden Sequenzen aus dem Buch ausgesucht. Also Abschnitte für die entsprechenden Schritte. Dann kommt man natürlich ins Gespräch, dann haut man hier und da mal eine Anekdote rein und
also
dann sind anderthalb Stunden halt sehr schnell vorbei. Also es geht ja wirklich ratzfatz.
Ja, das stelle ich mir halt, wenn man in so einem neuen Format irgendwie auftritt, ne, so einen Anflug davon hatten wir ja auch, als wir mal unseren Podcast irgendwie live gemacht haben, so dieses Vertrauen. Okay, dass das mit dem Publikum zusammen in eine spontane Richtung geht, wo der Abend dann von alleine läuft, ne? Dass man über diese Schwelle kommt, das ist für mich immer ein großer Angstpunkt irgendwie, wenn man ein bisschen was Neues probiert.
Wirklich?
Ja, kann ja auch sein, dass du da hinsetzt und hast eine Stelle aus dem Buch rausgesucht, die Leute überhaupt nicht catcht irgendwie, ne? Oder 50% der Leute sind dort, weil sie dich scheiße finden und dir noch eine Chance geben wollten.
Das habe ich befürchtet. Also ich bin beispielsweise an die Sache rangegangen nach Berlin und dachte so, scheiße, jetzt sitzen ja bestimmt ganz viele Großstadtlinke, die mir einfach auf die Fresse hauen wollen oder die jetzt einfach das stören wollen.
Ja.
Wir hatten in Halle sogar mal testweise Security bei. Weil wir es einfach nicht einschätzen konnten, was jetzt passiert.
Ja.
Aber es ist so crazy, wie positiv einfach die Reaktion sowohl in der Presse als auch von den Leuten, als auch von der Politik und also es ist so positiv gerade, ich komme gar nicht darauf klar. Ehrlicherweise. Es hat beispielsweise gestern so eine Seite Ruhrbarone, also aus Ruhrgebiet, die haben geschrieben, lass mich das kurz zitieren. Die haben geschrieben, vielleicht eines der wichtigsten Bücher der vergangenen Jahre als Überschrift. So krank. Weiß ich nicht. Also mal gucken, was noch passiert so. Aber es hat auf jeden Fall, was das Feedback angeht, die Erwartungen schon übertroffen. Also
Na schön. Das ist ja eine ganz andere Gemütslage, als ich sie hier beim vorletzten Podcast wahrgenommen habe, da wie gesagt, da warst du so ein bisschen in der Delle drin, dass sich gerade noch gar nichts so richtig getan hat, aber das hat man vor einem Release auch, ne? So diese Ruhe vor dem Sturm, wo man nicht weiß, was da kommt, ob da was kommt, da kaut man schon so ein bisschen auf sich selber rum. Ja, na, aber das ist doch cool. Und was schreibt man da so für Widmungen in die Bücher? War da irgendwas crazy dabei?
Naja, die wollen ja schon irgendwie was Kreatives, ne? Und das ist ja teilweise echt schwierig, wenn du dann irgendwie das 60. Buch an dem Tag signierst und es ist 23 Uhr und du willst nur noch ins Bett und dann so, sei doch mal kreativ. Erzähl mal einen Witz, sei mal lustig, ne? Wie bei Comedians.
Ja.
Ne? Da zieht man sich dann schon irgendwas aus der Nase.
Mit den besten Wünschen, herzlichst Alexander Prinz. Warum nicht?
Also bei Leuten, die sich irgendwie beteiligt haben im Gespräch, da kann man da ja irgendwie rekurrieren. Das ist dann, glaube ich, immer ganz charmant. Du lernst ja jetzt nicht alle 150 Leute kennen, die an dem Abend da sind.
So. Nee. Cool. Das freut mich, dass es so läuft. Wo bist du heute Abend?
Na, in meinem Studio. Ich muss ja ganz viele Sachen aufnehmen.
Ach so.
Wir machen beispielsweise ein Video über Matcha.
Über Matcha? Coolen Wasserstoff. Irgendwas ist doch da problematisch, oder? Bei irgendwelchen Matcha-Getränken.
Waren das nicht die Bleiwerte? Ich bin gerade raus aus der Thematik. Ich
glaub, wir ergeben ja keine Ernährungshinweise, aber nicht genug Ahnung davon. Hier in dem
Lieber einfach grünen Tee trinken. Selbst angebauten. Keine Ahnung. Nee, nehmt einfach keine Hinweise von uns an. Also generell in keinen Lebenslagen und für keine Zusammenhänge. Ihr hört euch das hier an, aber nehmt es nicht ernst. Ja, ist vielleicht besser.
Nee, zum Lebensmittelchemiker hat es dann irgendwie nicht gereicht. Ich habe mal irgendwas gelesen, weswegen ich kein kein Matcha-Zeug irgendwie. Ich kenne ja so ein, zwei Kumpels aus Argentinien und so weiter, die das ja wirklich religiös betreiben. Ne? Mit ihren, die haben ja so spezielle Tassen irgendwie, wo sie da...
Ja, muss man ja haben. Na, also es ist ja eigentlich eine Teezeremonie.
Naja.
Es ist ja nicht so ein...
Krass. Naja, siehst du mal. Und da hast du drüber recherchiert.
Mein Team.
Ja.
Da bin ich mal ganz offen. Ich bin gerade nicht an meinem Schreibtisch, deswegen müssen wir uns das ein bisschen aufteilen. Wir haben gestern ein Video released auf dem Zweitkanal, was ich persönlich sehr spannend finde, und zwar über, also es wird ja immer mehr live gestreamt, ne? Und immer mehr Leute sind ja live und dementsprechend auch zu sehen und teilen ihr Leben. Und was zum Leben gehört, ist ja auch der Tod, ne? Und je öfter live gestreamt wird, desto öfter auch im Moment des Todes. Und das ist eine krasse zivilisatorische Entwicklung, muss ich sagen. Das müsste man eigentlich so rein psychologisch mal durchleuchten. Ich glaube, das ist ein gutes Thema für eine Doktorarbeit oder so. Was das für eine Auswirkung hat oder was das bedeutet. Und wir haben uns mal damit auseinandergesetzt, inwieweit das zur Popkultur gerade dazu gehört.
Auf welchem Gebiet wäre die Doktorarbeit? Also aus welchem Blickwinkel?
Medienpsychologisch, also irgendwas mit Psychologie. Man kann das irgendwie, also psychologisch würde mir jetzt als allererstes einfallen. Ne, oder vielleicht auch aus einem historischen Blickwinkel, also wie haben wir Tod im Verlauf der Mediengeschichte wahrgenommen?
Ja, weil es ist eher so kulturhistorisch.
Kulturhistorisch,
wenn du es jetzt als Popphänomen betrachtest.
Anthropologisch, im Grunde ist ja das meiste, was ich mache, irgendwie anthropologisch, soziologisch. Sehr, sehr spannend, also kranke Geschichten, schlimme Dinge. Ich habe ganz, ganz schlimme Dinge gesehen.
Ist das dann wirklich inszeniertes Sterben oder zufälliges?
Nein, zufälliges oder? Sterben.
Ha.
Ja, Leute, die besoffen Auto fahren. Leute, die, es gibt ja diese Streams, wo Leute ganz viel essen. Mukbang, ne? Und wenn dann der Magen reißt live im Stream.
Oh, nicht schön.
Ne? Oder Free Climber, die einfach abrutschen.
Hieß das früher nicht Pleiten, Pech und Pannen
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Da sind die Leute halt nicht gestorben, hoffe ich.
Nee, aber es ist ja eigentlich nur eine Perversion davon.
Es ist eine Perversion, und dann gibt es ja diese Streams, die darauf ausgelegt sind, jemanden zu erniedrigen, und wenn die Person, die dort erniedrigt wird, einfach durch die Erniedrigung stirbt oder durch das, was da passiert. Ne? Also dieses bis zum Tod Ausreizen von Extremsituationen. Und das wird halt Teil des medialen Kanons, und es kommt, anders als es noch in meiner Jugend war, dass du gezielt danach suchen musstest auf den entsprechenden Seiten und in den entsprechenden Foren, kannst du es halt jederzeit auf deiner For You-Page bei TikTok haben.
Ach echt, das ist kein Problem?
Überhaupt kein Problem.
Krass.
Aber also das heißt, Kiddies können einfach Leute in echt sterben sehen.
Krass. Also wie wir uns damals in die Videotheken schleichen mussten, um Gesichter des Todes, irgendein Teil dieser Voyeurismus, das ist schon, glaube ich, im Menschen drin.
Auf jeden Fall.
Weil ja, was Ultimativeres, was Authentischeres, ne, Unerbittlicheres als an sowas zu sehen, gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Das ist ja dann quasi schon die Endstufe des medialen Reizes, den du setzen kannst, ne? Was soll da noch irgendwie kommen, ne? Also irgendwelche kranken Schweine gibt's ja auch schon seit Jahrzehnten, irgendwelche Snuff-Movies oder was weiß ich.
Aber wobei die meisten sind ja inszeniert, ne? Was dann schlimm ist, sind ja nun wirklich Bilder von irgendwelchen Hinrichtungen durch Terroristen oder so ein Scheiß, wo du wirklich nachweisen kannst, das ist wirklich echt gewesen. Und
ja.
Und was meistens sind die echt, die so
völlig unspektakulär wirken,
ja,
ne?
Um da wieder Hannah Arendt, Banalität des Bösen, es ist so. Das Böse tritt in seiner Banalität in unser Leben.
Ja, das ist ja per se erstmal nichts Böses. so, dass da jemand stirbt, ne, so dieser Akt des.
Nee, aber da werden ja Leute umgebracht, so, darum geht's ja.
Ach so,
also ja. Also jetzt, wir reden jetzt gerade über diese Videos, wo Leute umgebracht werden, ne?
Ja.
Da war mal irgendein Video, das ich gesehen hatte, wo zwei Russen einen Obdachlosen mit einem Zimmerhammer totgeschlagen haben, beispielsweise. Und das war in seiner Banalität einfach so. Es war halt einfach eine Situation. Ein ganz normaler Raum, eine Situation, drei Menschen. Es ist nicht wie in einem Film, ne? Also man stellt sich ja alles vor wie in einem Film, wo alles überinszeniert ist und die Beleuchtung passt und die Szene sitzt. Aber es ist halt einfach banal. Es könnte um die Ecke, genau das könnte in dem Moment passieren, weil nichts irgendwie szenisch einen darauf vorbereitet. Ja. Und das, trotz dessen vergisst man das niemals und ich bereue das sehr, dass ich solche Szenen so durch Schulhof Videoverteilung sehen musste. Aber auch wollte, weil, ne, also man guckt ja nicht weg. Man könnte ja auch einfach sagen, fick dich, ich geh weg.
Ja,
ich möchte damit nichts zu tun haben.
Absolut. Dieses unspektakuläre, eigentlich fast beiläufige von verletzt werden, sterben, umgebracht werden oder so, dafür habe ich als erstes ein Gespür bekommen, wenn du mal eine Zeit lang Referendar am Landgericht bist oder so, ne, und da irgendwelche Akten siehst, also wo dann wirklich die harten Sachen verhandelt werden, jetzt nicht irgendwie so vorm Amtsgericht, wo es da mal ein Jahr oder zwei Jahre auf Bewährung gibt oder so, sondern dann die wirklich schlimmen Sachen, wie sinnlos, ne, wie sinnlos Anlässe sein können. Oft ist es nicht mehr als Langeweile. Ne? Was dann bei Mord so auch unter niedere Beweggründe gefasst wird. Ne?
Also es gab da jetzt so einen Fall, den habe ich auch in dem Beitrag, da ist eine Streamerin, die war in Tokio unterwegs, die ist von einem Mann live im Stream quasi erstochen worden, der sie nach diesem Stream sozusagen verfolgt hat, weil sie ihm noch Geld geschuldet hat. Irgendwie und er nachvollziehen konnte, wo sie gerade unterwegs war wegen dieses Livestreams.
Es ist manchmal so, ne? Also ich kann mich an eine Szene erinnern, hat zum Glück niemand gefilmt oder irgendwie, zum Glück ist nichts passiert. Wir waren einfach eine Gruppe von Leuten und wollten zum Mittagessen über die Straße gehen, ne? Und ein Mädchen aus der Gruppe geht einfach so über die Straße und ein Kumpel von mir nimmt die einfach so an der Schulter und zieht sie zurück und 30 Zentimeter Entfernung rauscht ein Bus an ihr vorbei. 10 Sekunden später hat da keiner mehr dran gedacht, als wir über die Straße waren. Das war wirklich eine Sekunde oder ein Bruchteil von einer Sekunde davon entfernt von einer Sache, die das Leben von uns allen dort verändert hätte.
Ja.
Ne? Und von einem wahrscheinlich das Leben beendet. Ne?
Ja.
Und so banal zwischen, ey, nichts passiert, denke ich nie wieder drüber nach. Also ich habe mir da nur so Gedanken drüber gemacht, ne? Deshalb denke ich da noch dran. Es gibt garantiert in meinem Leben noch viel, viel mehr Situationen, die ich vielleicht gar nicht mitgekriegt habe, wo es so nah dran war.
Absolut, genau. Ne? Ja, also diese unendlichen Gabelungen des Schicksals irgendwie, die aus jeder Situation.
Ja, absolut. Also das ist wirklich, und das ist ja auch das Faszinierende, ne? Das kann man ja jetzt nicht nur negativ bewerten, dass die Leute sowas fasziniert. Und wenn das als Zufallprodukt bei einem Livestream passiert, das ist natürlich das Krasse, ne? Wenn ich hier irgendwelche Idiotensportveranstaltungen von Red Bull sehe, ne, wo da wirklich hochtalentierte Profisportler mit ihrem Leben spielen, weil sie immer noch mehr Höchstleistung bringen sollen oder so, da schwebt das ja mit, diese Todesgefahr, ne? Dieses Evil-Knievel-mäßige, ne? Es kann jeden Moment was passieren, das ist ja das Artistische daran. Aber dieses ganz Banale und wie traumatisierend das auch sein kann, dass ich eigentlich nur jemanden dazu zugucken will, was er für neue Schuhe anhat oder wo er in dem Viertel jetzt gerade essen geht und dann passiert so ein Scheiß. Wenn du das wirklich im Livestream mitkriegst, das kann ja das Traumatisierende sein, dieses, dass das was Sensationelles ist. Das wird ja gar nicht so sehr aus dem Livestream heraus passieren, sondern dann im Nachhinein, dass es live gestreamt wurde, ne? Dass es im Nachgang angeschaut wird, die Aufzeichnung davon. Absolut, gebe ich dir absolut recht, muss eine Dissertation kommen dazu. Sowas als Medienphänomen. Und glaubst du aber, dass das gesteigertes Interesse jetzt ist oder ist es nur ein höherer Konsum durch die gesteigerte Verfügbarkeit der Art der Medien, in denen das stattfindet.
Ich meine gar nicht, dass das Interesse an diesen Inhalten da ist, sondern dass die Häufigkeit, dass das passiert, dass man theoretisch Menschen live sterben sehen kann, jetzt höher ist, weil wir ja viel mehr von Leben live beobachten können. Also wir haben mehr Beobachtungsmöglichkeiten. So, wenn man jetzt so mal 100 Jahre zurückgeht, was konnte man sehen von dem, was passierte? Zeitungsfotos und das, was um einen drumherum passiert ist. Dann vielleicht kleine Stummfilme. Das ist ja trotzdem alles artifiziell gewesen, distanziert, inszeniert. Und jetzt ist alles so echt und so überall und so da. Und so unmittelbar irgendwie. Das ist schon ein krasser Unterschied, glaube ich.
Ja, also was mich als Kind, kann ich mich dran erinnern, da bin ich in der Doku auch mal unvorbereitet drauf, auf diesen, vielleicht kennst du das auch, diesen ikonischen Videoausschnitt, wo der Polizeichef von Saigon so einen Vietcong hinrichtet mit einem Kopfschuss. Ja, klar. Dieses Bild. Nicht ein Bild, als Video. Und das hat mich als Kind auch echt krass. Und da, das hat auch mein Vater mitgekriegt und hat da wirklich gut mit mir drüber geredet, was da schon so ein bisschen geholfen hat, das einzuordnen. Aber ja, eben so dieses Unvorbereitete, das ist ja, glaube ich, auch das, wenn in so einem Stream irgendwas passiert, ne, wenn du dir denkst, boah, Alter, was ist denn jetzt los? Und ich glaube, heutzutage geht die Kamera nicht so schnell aus wie früher, ne? Also ich erinnere mich, als bei Wetten, dass dieser Unfall passiert ist. Das war ja noch im, wie soll man sagen, glaube ich, wurde zumindest versucht, relativ pietätvoll zu reagieren, ne? Oder wenn irgendwie.
Da war ja auch nicht klar, wie schlimm es ist.
Ne? Ja, eben, aber trotzdem erstmal, ne, Abbruch und was weiß ich. Und die, oder auch wenn Fußballer, ich erinnere mich an den einen dänischen Fußballer, der auf dem Pitch zusammengebrochen ist. Ne, vor einem Millionenpublikum bei einem Fußballspiel mit, glaube ich, Herzinfarkt oder irgend sowas, dass da erstmal abgeschirmt wird und so weiter, weil das ist ja da wirklich komplett auf dem Präsentierteller. Ne? Natürlich filmen da die Fernsehkameras nicht drauf irgendwie, aber es ist halt eine krasse Situation, die auch traumatisierend sein können. Also ich kann mir auch denken, wir sollten vielleicht das erste Mal in unserer Geschichte am Anfang vom Podcast jetzt ein Disclaimer zu dem Thema bringen. Wenn du das medienmäßig ordentlich angehen willst. Wie haltet denn ihr das in euren Videos?
Also es gibt ja auch Studien.
Oder eine Triggerwarnung, nicht ein Disclaimer.
Also es gibt ja auch Erkenntnisse darüber, dass Triggerwarnungen die Sache nicht besser, sondern schlechter machen.
Ja, ist das so? Okay.
Ja. Also ich verwende sowas nicht.
Okay.
Außerdem arbeiten wir ja nicht mit Bildern.
Nee, natürlich nicht, aber es ist ja trotzdem, wenn...
Also bei Bildern sage ich, okay, ja, es ist nochmal was anderes, wenn man diese Sachen sehen muss, als wenn man sie mit Worten umschrieben sieht. Weil du gibst ja auch, was weiß ich, keine Triggerwarnung für Frankenstein von Mary Shelley, also wo es darum geht, dass man den Leichnam zusammennäht und dann mit einem Blitzschlag zum Leben, aber jetzt ist ja auch völlig krank, wenn man das jetzt so die ganzen Steps da in Bildern irgendwie sehen würde, die realistisch sind, ne? Ja, und dann nehme ich hier mal ein Stückchen Oberschenkel und nähe den da dran.
Ja, gebe ich dir recht. Ah, okay, also gibt's da gar keine öffentlich-rechtlichen Richtlinien für Triggerwarnung?
Nee.
Bei aller Überregulierung gibt es das nicht. Okay. Also hätte ich mir jetzt komplett anders vorgestellt, so sobald das Wort Selbstmord oder Depression vorkommt. Oder
Moment, das ist was anderes. Darüber haben wir ja nicht gesprochen.
Ja, also wenn man über Tod redet, ja, okay. Nee, habe ich jetzt so damit reingepreist.
Nee, das ist was anderes. Darüber haben wir nicht gesprochen und das ist klar, dass man da wiederum anders damit umgeht, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt hier irgendeine Schläferzelle aktiviert, wenn man das Wort Mord verwendet und dann alle losziehen und Leute im Livestream abstellen.
Nee, also du hast jetzt wirklich nur diese Schockwirkung betrachtet. Ja, okay. Mit Triggerwarnung, ja.
Ich bin auch der Überzeugung, dass wir uns keinen Gefallen tun gesellschaftlich, wenn man Leuten keinerlei Selbstregulierung mehr zutraut. wenn man allen unterstellt, dass sie mit Inhalten nicht mehr zurechtkommen, dass sie abgeschirmt werden müssen vor der bloßen Realität. So, das hilft uns nicht.
Nee, ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand hier im Auto fährt, unseren Podcast hört und holt gerade seine Kinder vom...
Mike, unser Podcast ist explizit. Also es ist so, dass wir den als explicit Content eingestellt haben. Das heißt, wer das mit seinen Kindern hört, ist sowieso ein Arschloch. So, das ist klar. Das haben wir denen ja mitgegeben.
Okay, euch jetzt war alle mir jetzt mal gar gescholten. Nicht bewusst, dass wir die. Aber ich erinnere mich, wir haben diesen Button da dran, ja.
Genau, wir haben den Button dran. Also von daher, ich finde, das reicht komplett, um zu paraphrasieren, dass wir hier nicht nur über Blümchen und Bienchen sprechen.
Okay, dann gebe ich dir da recht. Also ich bin jetzt auch noch nicht auf die Idee gekommen, das mit meinen Kindern zu hören. Absolut nicht. Aber ich weiß ja in den meisten Fällen, was wir hier reden. Zumindest so halbwegs.
Na, du willst ja auch nicht, dass die verblöden. So.
Nee.
Ja nix.
Nee,
aber um vielleicht mal eine positive, geistige, positive Beschäftigung hier vorzuführen. Ich habe meine Hausaufgabe tatsächlich nicht gefunden zu den südkoreanischen Fußbodenheizungen. Ich kann aber was zu den südkoreanischen Fußbodenheizungen sagen. Mir sind nur 2-3 Fakten jetzt nicht mehr parat, weil ich das, ich finde das Skript nicht mehr. Ich hatte beispielsweise die Zeit drin stehen, wo diese Entstehung stattfindet.
Also auch koreanische, ne? Da ist ja Süd- und Nordkorea.
Ja, ja, koreanisch, ja, ja, koreanisch. Also von in welcher Dynastie das ist, hatte ich mir auch zusammengetragen. Warte mal, vielleicht finde ich meine Quelle noch nebenbei, dass ich das noch mal schnell hinzufügen kann, inhaltlicher Natur.
Dass du dich überhaupt noch daran erinnerst.
Genau. Nein, ich finde das super spannend. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das super spannend finden würde. du kennst dich damit sicherlich aus, Mike. Ne? Also,
ich wollte das nur abfragen. Ich habe nur mal was drüber gelesen, ganz viel schon wieder vergessen, weiß darüber sicherlich nicht so viel wie du jetzt, nur mir ist halt bewusst, dass es schon eine große kulturelle Leistung war und insgesamt in der Kultur Koreas eine bedeutende Rolle spielt. Ne? Also das, was man von einer Fußbodenheizung ja eigentlich nicht erwartet.
Es ist so interessant, weil ich habe mich nie gefragt, warum sitzt man auf dem Boden anstatt auf einem Möbelstück? Wie hat sich das entwickelt? Ist ja eigentlich, also ich finde es ungemütlich. Vielleicht, weil ich so geprägt bin und dementsprechend nicht gut sitzen kann auf dem Boden. Kann sein. Es gibt einen kulturellen Hintergrund. Zumindest für Korea kann ich das jetzt sagen. Denn in Korea hat sich seit dem Goguryeo-Reich, ab dem Ende dessen, hat sich eine kulturelle Technik verbreitet, und zwar die Technik des sogenannten Ondol. Das ist dann sozusagen diese Fußbodenheizung, die dort seit dem 7. Jahrhundert, kann man sagen, nach Christus Einzug gehalten hat. Und das muss man sich so vorstellen. Man hat ein Herdfeuer, und viel von dieser Wärme geht ja verloren, dummerweise, was ja völlig blöd ist eigentlich. Ne? Man verwendet ja sehr viel Brennstoff, der dann nur für das Befeuern von einer Herdstelle benutzt wird. Das ist ja doof. Deswegen haben die sich gedacht, wir machen das jetzt wie folgt. Wir bauen einfach unser Haus so, dass es eine Art Zwischenetage gibt, also den Boden, dann gibt es eine Zwischenetage, die quasi leer ist, und da droben drauf kommt sozusagen der eigentliche Fußboden. Unterhalb des Fußbodens sind dann noch Steine befestigt, also Steine, die Wärme aufnehmen können, dass es eine gewisse Speicherfunktion gibt. Und wir bauen diesen Blindboden, wie man so schön sagt, bauen wir einfach zu einer Art Abzug um. Dass wir ein Loch oder ein Schacht außerhalb des Hauses anbringen, und dort dann der Abzug des Herdes ist. Das heißt, der Herd oder die Herdwärme, die Abgase, sage ich jetzt mal, ziehen unter dem Boden durch und dann auf der anderen Seite des Hauses raus. Und auf diesem Weg verbreitet sich dann die Wärme gleichmäßig unterhalb des Bodens, in diesem Blindboden. Und dadurch wird alles gleichmäßig gewärmt am Boden. Und das führte dazu, dass die Menschen in Korea eben auf dem Boden saßen, weil der Boden war ja gemütlich warm. Hm. So, das ist im Grunde eine ganz simpler Zusammenhang und erklärt, warum in Südkorea in Südkorea jetzt in diesem Fall heute Fußbodenheizungen extrem verbreitet sind und das mehr als beispielsweise in Europa. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen muss.
Ist doch gut, 5 Minuten eingehalten, finde ich toll. Ja, und 7. Jahrhundert. Muss man sich das schon mal überlegen. Ne? Also da, das hat natürlich auch dazu geführt, dass man auf dem Fußboden sitzt, ne, miteinander redet, sich nicht um ein Feuer versammeln muss.
Genau, man versammelt sich nicht um das Feuer, sondern über dem Feuer
genau,
sozusagen.
Genau, und man kann sich auch besser in die Augen blicken. Ist schon interessant. Also da sind die Koreaner auch sehr, sehr stolz drauf, auf diese.
Das ist cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass es sich auch so leicht erklären lässt und so zusammenfassbar ist. Also spannender kleiner Fakt.
Ist heute, wenn du eine historische Führung in Korea mitmachst oder so, da ist das auch immer, also irgend so ein Haus, wo so eine alte historische Heizung irgendwie ist, das zeigen die da irgendwie immer. Das ist so ein Kulturerbe, ist da irgendwie die Fußbodenheizung. Keine Ahnung, so wie die Thüringer Bratwurst bei uns oder... Was ist in Sachsen-Anhalt?
Also in Sachsen-Anhalt?
Das ist ja ein kultureller Flickenteppich aus verschiedenen Traditionssträngen.
Deswegen. Protestantismus oder so.
Der sachsen-anhaltinische Protestantismus auf jeden Fall.
Naja, keine Ahnung. Also das stimmt ja so nicht. Und Luther war auch nicht der Erste, der die Bibel in Volkssprache übersetzt hat. Das ist ja auch alles nur eine... Ja, wir haben ja über die Albigenser und so gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Da gab es ja auch Prediger, die Bibel damals ins Aquitanische übersetzt haben, beispielsweise viel, viel früher als Luther. Mhm. Dementsprechend, Luther ist nichts Besonderes eigentlich und war bei weit nicht der Erste, aber es ist halt der es am effektivsten verbreitet hat und der am Ende dann Erfolg hatte damit, glaube ich. Aber da kann man wenigstens sagen, ne, Sachsen-Anhalt, obwohl es Sachsen-Anhalt nicht gab, deswegen kann man, also Sachsen-Anhalt existiert ja eigentlich gar nicht, das ist ja nur ein Schnittrest von dem, was keiner haben wollte. Weiß nicht, warum man es nicht Wettin genannt hat oder so, naja, weil es ja eher mit den Wettinern zusammenhängt, ne? Ja, weil Anhalt ist ja auch nur ein Bruchteil irgendwie.
Das ist, glaube ich, nicht republikanisch genug, wenn das
stimmt, ja.
Irgendeinem naja. Herrscherhaus. Irgendwie, also ich wohne ja auch nicht in Sachsen-Weimar. Egal. Aber ist schon interessant. Sag mal, was ist eigentlich aus deinem Sommerfest beim Bundespräsidenten geworden?
Nur das ist noch.
Ich denke, es ist schon Herbstanfang.
Aber der richtet sich offensichtlich nach dem Kalender.
Okay, wann ist das?
Warte, lass mich nicht lügen, am 12.9.
Ah, okay. Am ja, 12.9. aber... das ist ja nicht dein erstes Mal.
Aber ich darf dazu noch nichts verraten. Das ist noch Verschlusssache.
Okay. Dann haben wir jetzt hier gar nicht drüber geredet.
Sonst hätte ich es schon angesprochen.
Haben wir da jetzt hier gar nicht drüber geredet? Oder?
Nein, also kommt bitte alle, soweit ihr noch Karten bekommen könnt, am 12. zum Bürgerfest des Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue. Seid herzlich eingeladen, auch auf Gespräche. Ich werde da Gespräche moderieren im YouTube-Studio.
Okay,
Im sogenannten Ehrensache-Studio.
Ehrensache-Studio?
Naja, es geht ja um das darum, dass man dem Ehrenamt huldigt. Dafür ist ja diese Veranstaltung da.
Ehrenamt, Ehrensache, Ehrenmann. Ja, das ist relativ nah am Hip-Hop-Deutsch eigentlich, das Wort Ehrenamt, ne?
Naja, oder vielleicht an der Landwirtschaft, ne? Ehrenamt.
Ach, Ehre, ja.
Nein.
Ich habe übrigens vor, die Woche mal nach Quedlinburg noch zu fahren.
Schön.
Schön. Warst du schon mal im Feininger Museum?
In Quedlinburg? Es gibt in Quedlinburg ein Feininger Museum?
Wenn ich mich nicht verlesen habe, ja.
Was?
Weil da ist eine Ausstellung von Hans Ticher.
Ah ja.
Und die wollte ich mir anschauen.
Warst du nicht letztens in einer Hans-Ticher-Ausstellung?
Nee, das war eine Ausstellung, wo ein, zwei Bilder von Hans Ticher hingen.
Für den Kontext, Leute, ich immer wenn ich sehe, dass Mike wieder in einer Hans-Ticher-Ausstellung ist, kann ich mich nicht zusammenreißen und muss das kommentieren.
Ja, weil Alex findet das nicht gut, was da macht, weil da keine... Ich
bin nicht ostsozialisiert, ne? Ich kann das nicht verstehen, diese Kunst.
Ich muss einfach mal das Werkverzeichnis 1 oder 2, die Bände mal von ihm mal durchblättern. Vielleicht hat er ja irgendwo mal ein Boot gemalt. Aber ich glaube, das sieht dann auch nicht so aus, wie das du dir vorstellst.
Damit kriegst du mich wieder. Da hast du recht, ja.
Ja, da, und die hört diese Woche auf, oder ist Closing.
Na Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Und da wollte ich eigentlich schon am Dienstag hinfahren, aber ist auch eins der wenigen Museen, die dienstags geschlossen hat. Dienstag geschlossen hat.
Vermutlich wegen des großen Antrags.
Keine Ahnung. Aber hat Lionel Feininger bei euch auch eine Rolle gespielt da oben, ja? Also,
na, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Der hat doch so viele Stadtansichten von Halle gezeichnet.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, bei uns ist der natürlich hier in Weimar eher mit Weimarer Land präsent, ne? Weil er ja hier oft unterwegs war irgendwie, also auch wenn
der... Das ist ja interessant, ich dachte, der wäre mehr für Halle bekannt als für eure Ecke, aber vielleicht...
Vielleicht ist das so wahrscheinlich beides, also ich weiß...
Lokale Sache.
Also es hängt zumindest nicht Eisleben in der im Museum of Modern Art in New York, sondern Gelmeroda. Deswegen weiß ich nicht.
Also ich kenne nur die Sachen von Halle, so.
Ah, okay.
Die hängen halt auch in Halle, also.
Feininger mag ich sehr, hat einen coolen Stil.
Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ah, okay, einigen also so die Grenze zum Kubismus, da bist du noch dabei im Sinne von Feininger, ja. Weil da hat das ja schon sehr ansprechend gemacht. Ne? Schon. Also ästhetisch.
Aber Ticher ist doch kein Kubismus.
Nein, das hat nichts mit Ticher zu tun. Das ist wahrscheinlich nur in dem Museum, weil die haben die einen Sonderausstellungsbereich, wie das Museen immer so haben. Also Ticher hat mit Feininger überhaupt nichts zu tun.
Gut.
Ticher ist ja im weitesten Sinne kannst du Ticher eher so Pop-Art-Anklänge zuschlagen. Ne? Aber
schon in sozialistisch. Also es ist schon sehr...
Ja, ja, aber eben auch sehr kritisch, ne? Das ist halt das Interessante bei ihm ist. Also Doping im Sport spielt da eine Rolle oder zumindest diese Überbetonung des sportlichen Erfolges spielt in seinen Bildern immer eine Rolle oder dieses verordnete Klatschen, da hat er diese berühmten Klatscher mit den riesigen Händen, wo der Mensch eigentlich nur noch aus klatschenden Händen besteht, ne? Oder irgendwelche marschierenden Soldaten, die da, also das war schon zu DDR-Zeiten, also wenn man den Leuten manches Hans-Ticher-Bild zeigt und sagt, hier, das ist in der DDR entstanden, erwartet man nicht so.
Ich habe gerade, warte mal, ich bin als Kind, wenn ich das jetzt richtig sehe, bin ich mit Hans-Ticher auch in, okay, ich muss eine Ausnahme machen. ich mag doch Illustrationen von Ticher.
Also aus Büchern meinst du jetzt?
Ja, weil ich sehe gerade, dass der Geschichten aus der Morkelei illustriert hat.
Mhm.
Kennst du das noch?
Ich hab's nicht vor Augen jetzt.
Von Hans Fallada?
Warte, ich guck mal. Hans Fallada, da kenne ich nur, wer einmal aus dem Blechnapf frisst. Und jeder stirbt für sich allein. Also eher so die Romansachen. Erich Löst war ja ein großer Fallada-Fan. Darüber bin ich zu Hans Fallada gekommen. Ja, auch kein besonders glückliches Leben gehabt, ne? Geschichten aus der Murkelei.
Und das hat er angeblich illustriert, aber das war dann vermutlich eine später, ich glaube, ich meine dann die ältere Illustration.
Ja, also, nee, das Buch sagt mir nichts.
Ach krass.
Aber es ist wirklich, ich habe neulich auch mal wieder bei meiner Mutter im Keller gewühlt und bin auf so einen Karton mit Büchern gestoßen. wie krass das ist, wie man sich an Kinderbücher erinnert. Mhm. Ne? Wenn du das durchblätterst, ich wusste genau, okay, auf der nächsten Seite kommt das Bild und dann ist in dem Buch noch das. Also das ist ja wirklich literarische Core-Memories, die man da als Kind irgendwie gemacht hat, dass man sich so ein Buch angeschaut hat und da auch wirklich stundenlang habe ich vor irgendwelchen Bildern gesessen und habe mir das angeguckt und als ich auch noch gar nicht lesen konnte irgendwie, ne?
Okay, also diese Geschichten aus der Murkelei, die Ticha illustriert hat, die meine ich nicht, die finde ich auch hässlich. Okay, also ich bleibe bei meiner Meinung.
Habe ich dir schon mal von meinem Lieblingsbuch erzählt? Codex Serafinianus.
Es ist ganz dunkel. Höre ich was im Hintergrund.
Von Luigi Serafini. Das ist ein wirklich großformatiges Buch.
Hast du. Ja.
Das ist ganz toll. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das vielleicht mal in der Bibliothek zu holen oder so. Man muss es sich nicht gleich kaufen, weil das gibt es meistens nur als wirklich aufwendigen und teuren Kunstdruck. Aber lohnt sich dann eben auch.
Wild, ja.
Weil dieses Buch vermittelt dir als Erwachsenen das Gefühl, was du gehabt hast, als du früher dir Lexika oder irgendwelche Erwachsenenbücher mit vielen Bildern angeschaut hast und du wusstest nicht, worum es geht. Und dieses Gefühl hast du, wenn du dir diesen Codex Serafinianus anschaust, weil es da um offensichtlich eine Fantasiewelt geht. Also es ist wie eine Art Lexikon aufgebaut mit verschiedenen Themengebieten zu Sachen mit Zeichnungen, einer Schrift, die man nicht entziffern kann, die bis jetzt noch nie jemand entziffern konnte. Wirklich Wahnsinn. Also man steht davor, hat keine Ahnung, worum es geht und ist trotzdem von diesen Bildern und Begebenheiten in diesem Buch fasziniert. Also so habe ich mich früher gefühlt, wenn ich mir Meyers Jugendlexikon durchgeblättert habe oder irgendwie solche Sachen. Also
oder diese Illustration an den Rändern von irgendwelchen mittelalterlichen Schriften, ne?
Ja.
Oder
ja.
So Landkarten.
Ja, also Landkarten. Auch kann ich auch in Gotha das Perthes-Forum empfehlen und so. Die haben auch wahnsinnig coole Sammlungen von. Gotha ist ja auch weltweit bekannt gewesen, ne, für Kartenherstellung. Hm. Und da kann man schon wirklich tolle Karten sich anschauen, irgendwelche Seekarten und
herrlich.
Und so Sachen, also viele Sachen, die auch da weltweit erstmals dort veröffentlicht worden sind. Übrigens, wusstest du, dass der Roman Heidi auch als erstes in Gotha veröffentlicht wurde?
Nein.
Ja, siehst du mal. Hm.
Weil man sich also da so für Berge Verlag interessiert hat.
Keine Ahnung, ich meine, vielleicht wollte es niemand anders veröffentlichen oder so. Aber dieser Urstoff ist auch in Gotha als erstes veröffentlicht worden.
Hm. Gibt es zu diesem Codex Serafinianus irgendwie eine Background-Story, die irgendwie gruselig spannend ist? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, man könnte theoretisch da sogar mal ein Video drüber machen.
Es gibt die Idee, also dieses, was wirklich interessant ist, was es wirklich gab, ist dieses, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, dieses Voynich-Manuskript, was irgendwie so ein ganz, ganz klandestines, nicht einordnbares Manuskript ist, ne? Also als ob das irgendwie wie Außerirdische auf die Erde geschmissen haben, so ungefähr. Keine Ahnung, worum es da irgendwie geht. Also das ist so der Grundgedanke von diesem Codex Serafinianus. Also da gibt es so einige Schriftbilder. Also wenn man da den Bogen zieht, über dieses Manuskript und über bestimmte andere Sachen, auch einige Maler, ne?
Ja, Bosch halt, ne? Ganz klar.
Ja gut, also diesen Effekt hat man ja bei Hieronymus Bosch auch oder bei Brüchel teilweise oder solchen, dass man keine Ahnung hat, was da gerade passiert.
Ja.
Ne? Was das da sein soll, was die geraucht haben irgendwie. Also ja. Diese Frage steht da.
Wenn man sich denkt, was zum Arsch, dann ist man im Codex Serafinianus.
Ja. Aber Codex Serafinianus, da gibt's schon einige Enzyklopädien oder irgendwelche, musst du mal googeln. Die da so eine Grundidee hatten, die auch wirklich real basierend sind, die irgendwo jemand gefunden hat und man hat heute keine Ahnung, was das für eine Schrift ist, was dort überhaupt dargestellt wird, was für einen Zweck das hatte. Und das ist schon echt interessant, sowas, ne? Solche, da sind wir ja schon fast wieder bei unserem Freund, den wir ewig nicht zitiert erwähnt haben, Erich von Däniken.
Ewig nicht, das stimmt, du hast recht.
Ich muss mir mal wieder irgendein Buch von ihm vorholen. Es ist immer, also ich erzähle immer so suffisant ein bisschen belustigt über ihn, und wenn ich dann wieder so ein Buch von ihm lese, hat er wirklich eine Erzählargumentations- und Darstellungsweise, wo du dir dann wenigstens denkst,
Es ist sehr unterhaltsam und ne, wenn man einfach nur der Logik folgt, in diesem geschlossenen System, das er da baut, dann macht das ja auch alles Sinn. Man darf halt nun keine anderen Informationen von außen zulassen.
Ja, klar, aber er hat ja auch ganz viele Sachen, wo niemand eine andere Antwort irgendwie hat. Ne? Also das Frappante oder Frappierende bei Däniken ist ja, dass er ganz oft die einfachste Antwort liefert für irgendein Phänomen. Ne? Und bekanntlich, wenn sich alle Faktoren die Waage halten, ist die einfachste Antwort die wahrscheinlichste. Ne? Oder beziehungsweise, wo es doch gar keine anderen Antworten gibt oder so. Lebt er eigentlich noch?
Ich glaube schon.
Müssen wir immer mal alle Jahre mal checken.
Genau, brauchen wir so eine Seite. Gibt es so eine Seite? Lebt Erich von Däniken noch oder ist er schon entführt worden?
Däniken Watch.
Der ist ja auch Baujahr 35, krass.
Ist für einen Mann schon ordentlich, ne?
Eieiei. Ja, na, ich denke mal, da muss man wirklich mal immer mal vorbeischauen.
Also den könnte ich mir auch gut so als Plauderer bei Riverboat vorstellen.
Ja. Ich glaube, er ist mittlerweile auch alt genug, dass ihm das niemand mehr übel nimmt.
So nach dem Motto, lass Opa mal erzählen, oder was?
Ich meine, auf der anderen Seite, es gibt ja so Leute, die vor sich hinschwurbeln auf einer unterhaltsamen Art, die irgendwie in der Popkultur akzeptabel sind. Und er hat halt irgendwie immer im Kopfverlag veröffentlicht, ne?
Also, das war mir so gar nicht bewusst.
Naja, okay. es ist schon eigentlich zu übel.
Ja, muss man aber auch ehrlich dazu sagen, ich weiß nicht, wie das Portfolio des Kopfverlags früher aussah. Jetzt ist es natürlich maximal unappetitlich. Aber weiß ich nicht.
War das mal gut? Ich meine,
ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Den Verlag gibt es ja auch erst seit, ich gucke gerade nach, den gibt es genauso lang wie mich. Also wenig Zeit, um von gut bis schlecht zu gehen. Ich habe es ja auch erst bis zum Mittelmaß geschafft.
Okay. Ja. Tja. Interessant. Nee, aber ich habe, also was ich bei Däniken über Cargo-Kulte gelernt habe oder so, ne, weil da setzt ja immer bei.
Hatten die alle Cargo-Shorts an oder wie?
Cargo-Hosen, genau. Nee, aber da setzt ja immer an akzeptierten wissenschaftlichen Erklärungen an, ne? Also.
Ja, also wie gesagt, ich habe viele von den Dingen, die er schon angesprochen hat, in meinen Videos schon bearbeitet. Also das ist immer nur so lange glaubwürdig, solange du dich nicht tiefergehend damit beschäftigst. Von daher, ja. Und es gibt einfach Zusammenhänge, die kann man darstellen wie, hey, der sieht aber aus wie ein Alien. Ja, aber vielleicht ist es ja auch nur ein Kopfschmuck, der zu der Zeit existiert hat. Also es gibt immer andere Überlegungen, und natürlich kann man von Dingen, die 2500 Jahre zurückliegen, nie eins zu eins sagen, was ist. Ne? Und es gibt ja auch keine eindeutige historische Wahrheit. Ja, es gibt das bisschen, was übrig geblieben ist, und dann gibt es 99,99% von dem, was nicht erhalten ist aus dieser Zeit an Geschichten.
Das ist ja auch das Ding, ne? Da ist ja rein hermeneutisch, hüpft der ja auch völlig im Kreis, ne? Mit seiner Also er weiß, wie ein Astronautenhelm aussieht. Woher soll so ein scheiß Heini, der da irgendein Relief in die Wand gemeißelt hat, wissen, wie ein Astronautenhelm aussieht.
Na, weil er den gesehen hat, deswegen
das
weiß
er. Das ist seine Erklärung,
ja,
aber...
Ja, klar, Zirkelschlüsse, Mike.
Genau.
Sie machen das Leben so viel einfacher.
Aber er hatte ja auch keine Chance, wenn er einen Kopfschutz oder einen Kopfschmuck oder irgendwas dort malen wollte, dass er sich denkt, boah, nee, scheiße, das sieht ja aus wie ein Astronautenhelm.
Ne? Außerdem können wir ja nicht wissen, ob die nicht Kopfschmücke gehabt hätten, die aussahen wie Astronautenhelme, nur weil wir sie halt noch nicht gesehen haben. Genauso wie wir ja eigentlich gar nicht wissen, wie so ein scheiß Dino wirklich ausgesehen hat. Vielleicht waren das ja alles so ganz fluffige, große, kleine, große Teddybären. Also beispielsweise, wenn du die Rekonstruktion von so einem... Ich habe da mal so ein Bild gesehen, das ich sehr lustig fand. Wenn du jetzt so ein Nilpferd siehst, einfach nur von der Knochenstruktur, dann könnte das auch ein krasses Alien-Monster sein. Oder es ist halt so ein rundes Ding, das viel niedlicher aussieht, als es eigentlich ist, weil es eigentlich echt ein böses Monster ist. Aber es sieht nicht so aus, genauso wie man jetzt so langsam auf die Idee kommt, naja, vielleicht hatten die Dinos ja alle irgendwie ein bisschen Federn und sie könnten ja trotz dieser Knochenstruktur ganz anders ausgesehen haben eigentlich. Ne? Man ist ja jetzt auch erst auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht viel farbenfroher waren, als man in den 80ern irgendwie illustriert hat, und so ist das ja alles eine Entwicklung, die Leerstellen extrapoliert. So, ne? Man hat irgendwie... lückenhafte Erkenntnisse und versucht daraus dann irgendwas zu formen.
Also ich habe im Naturkundemuseum in Prag mal eine tolle Ausstellung gesehen. Da ging es genau darum, wie durch die Jahrhunderte Wissenschaftler diese Dino-Knochen zusammengefügt haben und welche Tiere sie daraus irgendwie... das ist schon interessant, aber klar, also würdest du in ein paar tausend Jahren oder in ein paar Millionen Jahren irgendwie eine Giraffe, ein Giraffenskelett finden, würdest du auch nicht drauf kommen, dass die so eine Farbe hatte, oder? Oder so ein Muster. Also, oder ein Zebra. Also ist zumindest jetzt nicht das Nächste, was man sich denkt. Und man hat sich ja auch rein popkulturell auch so dran gewöhnt, es würde doch kein Schwein ein T-Rex kaufen, wo so ein paar räutige Federn mit dran rumhängen irgendwie.
Na, dass er eigentlich kleine Flügelchen hatte. Dass er so richtig kleine, sinnlose Flügelchen hatte, wo noch ein bisschen Federn rausgeguckt
hat. Das sieht doch total unevil aus. Irgendwie. Ne? Und da beißen sich Wissenschaft und Kulturkommerz dann schon öfter mal in Schwanz. Ne? Also da werden ja dann auch mal Velociraptor einen Kopf größer gemacht oder so in Jurassic Park, damit er ein bisschen gefährlicher kommt oder dramatischer und so. Ja, ist halt so. Aber darum geht es ja dann letztendlich auch nicht. Ich glaube, den Dinos ist es relativ egal, wie sie heute dargestellt werden.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man in 50 oder in 100 Jahren, wenn man sich so diese Filme anschaut, drüber lustig macht, wie Menschen gedacht haben, dass die ausgesehen haben sollen.
So. Glaubst du nicht, dass man heute relativ nah dran ist, wie so ein Dino zumindest von der Form her aussah?
Also ich glaube, da kommt noch was.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, bei der Form bin ich mir, also bei der Farbgebung, das wird ja auch immer gesagt, dass man das eigentlich nicht wissen kann, nur es nur ganz wenige Anhaltspunkte gibt.
Ich glaube, da kommt noch was.
Okay. Titel für den Podcast.
Ich glaube, da kommt noch was. Nee, das ist das Gegenteil von Erich von Däniken. Der sagt ja, ich glaube, es war anders, und ich glaube, da kommt noch was.
Okay. Wann? Zu unseren Lebzeiten oder?
Irgendwann. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht wären wir ja auch alle unsterblich, weil ja irgendwann der Quantencomputer erfunden wird und der Quantencomputer wird dann herausfinden, wie wir alle unsterblich werden können. Fiktion für die Zukunft, Mike. Komm, sagen wir mal optimistisch. Man kann doch nicht immer nur zurückblicken und sagen, boah, das muss es Ancient Aliens gegeben haben, die waren total krass über unseren kulturellen Errungenschaften und haben alles möglich gemacht, Pyramiden gebaut und so. Und dann gehen wir davon aus, dass wir nicht selber mal Ancient Aliens sein könnten für die nächste Kultur. So. Irgendwann muss ja mal diese Stufe der Kultivierung erreicht sein. Vielleicht schaffen wir es ja. Können uns ja alle mal anstrengen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir da drüber kommen. Keine Ahnung. Und es wird, glaube ich, dann nicht zum Wohl der gesamten Menschheit sein. Das ist ja...
Du nun wieder.
Ja, das ist wieder so ein sozialistischer Anklang.
Ich wollte gerade sagen, meine Güte. Pack doch das Parteibuch wieder ein, das ist ja...
Nee, aber es ist ja, findest du das gut? Also abgesehen davon, dass dann, was ja einer unserer Einstiegspunkte war, dass Sterben im Livestream nicht mehr möglich ist. Obwohl, also Unfalltod, Unfalltod gibt es ja dann sicherlich trotzdem noch.
Statistisch gesehen wird man nicht über 1000 Jahre alt.
Wegen Unfalltod, oder?
Ja, ja.
Okay. Okay. Hm. Okay. Was ist das für eine Statistik?
Ich hab das nur in Future von Dmitri Glukowski gelesen, der sich mit einer Gesellschaft auseinandergesetzt hat, die unsterblich geworden ist und jetzt mit der Überpopulation zu arbeiten hat, so als, als Setting. Und da war das die Statistik. Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist oder ob das eine falsche Annahme ist, aber rein statistisch gesehen stirbt man halt irgendwann mal, weil man unachtsam war und eine Sekunde zu spät bemerkt hat, dass ein Bus kommt.
Alles klar. Ja, was bedeutet das fürs Rentensystem?
Da sich nie irgendjemand früh genug Gedanken ums Rentensystem macht, lass es uns jetzt auch nicht versuchen.
Nee, ja klar, also man kommt ja noch nicht mal mit 5 oder 10 Jahre erhöhter Lebenserwartung klar, was das dann sein soll. Ja, und vor allem, es ist auch die entscheidende Frage, in welchem Zustand erlangst du die Unsterblichkeit? Ne? Also so wie du jetzt oder so wie ich jetzt, ich glaube, das wird man beide unterschreiben, oder?
Also es geht noch, ja.
Ne? Kann man noch aushalten?
Ja, für dich müssen sie sich langsam beeilen, wa?
Naja, es gibt, es ziehen schon Aspekte in mein Leben ein, die nicht so viel Spaß machen. Das ist klar. das muss man ganz ehrlich sein, wenn die 50 am Horizont erscheint, dann ist dann nicht mehr allzu viel. Aber ich habe von
ganz. Aber guck mal, Linda Zervakis ist jetzt 50, Bettina Zimmermann ist jetzt 50. Und die sind auch noch topfit und bei Riverboat eingeladen.
Ja, das glaube ich.
So, also da, die Karriere ist da heutzutage noch auf ihrem Höhepunkt mit 50.
Ja, du ist gerade also bei Linda Zervakis, das ist ja eine leistungsstarke Journalistin, die auch mediale, also rein charismatische Fähigkeiten hat. Bettina Zimmermann, halte ich das für eine wahnsinnig große Leistung, weil ich glaube, das Filmgeschäft macht es Frauen in dem Alter nach wie vor nicht besonders einfach. Ne?
Für Linda Zervakis genauso. Also ich glaube, als Frau in den Medien ist es immer egal, ob du jetzt Moderatorin oder Schauspielerin bist, es ist, glaube ich, in allen Fällen schwierig.
Also ich halt in ihrem Fach jeweils halte ich Linda Zervakis für weitaus bedeutender und talentierter als jetzt Bettina Zimmermann als Schauspielerin.
Ich kann das nicht einschätzen, weil ich schaue ja solche Fernsehfilme nicht. Also sie waren beide sehr nett und sind beide sehr spannende Persönlichkeiten. Also
das glaube ich gern. Ja. Ich habe, was ich bis jetzt von Bettina Zimmermann gesehen habe, war, hat mich jetzt nicht so komplett vom Hocker gerissen. Also war jetzt nicht Katharina Thalbach-Niveau oder so. Aber ist ja auch was komplett anderes.
Okay. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wer das ist, Mike.
Katharina Thalbach?
Das ist einfach nicht meine Welt. Ich versuche wirklich, deutsche Filmproduktionen zu vermeiden. Es gibt so viel Gutes auf der Welt.
Für Theater interessierst du dich auch nicht.
Poh, da würde ich jetzt lügen.
Aber ey, ich will Bettina Zimmermann nicht unrecht tun. Vielleicht ist es ja auch eine tolle Schauspielerin, die ich noch nie im Theater irgendwie gesehen habe.
Ich wollte gerade sagen, sag das doch alles nicht. Nicht, dass du irgendwann bei Riverboat sitzt und... Ne?
Was? Ach.
Und dann Bettina Zimmermann gegenüber sitzt und dann musst du Rechenschaft ablegen.
Aber du, das mache ich nicht. Ich lasse mich dann gern vom Gegenteil überzeugen. Aber was soll sie da eine schauspielerische Leistung in der Talkshow nachweisen?
Wenn unsere gemeinsame Freundin Stefanie Müller-Spirra dann demnächst Riverboat übernimmt.
Meinst
dann,
du?
Ah, na, Oh, das wäre cool, oder? Also so ein Talk, so eine entspannte Talkrunde auf ihrer Art.
Das kann die, aber ich fände es schade, weil sie andere Sachen noch viel besser kann.
Du bist ja aber auch ein Sportfan. Ich bin ja so ein Fan von, ich möchte Menschen kennenlernen, so, und deswegen finde ich eigentlich Talkformate jetzt wichtiger als Sportinformationen. Aber ich glaube, das ist das, was uns beide voneinander unterscheidet. Deswegen lass uns dieses Gespräch heute an dieser Stelle beenden.
Ja.
Und beim nächsten Mal bist du dann aber sowas von fällig für Kundenservice.
ja, alles klar. Auf jeden Fall habe ich im Köcher.
Sehr gut.
Wird interessant werden. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß in Stade.
Ich bin sehr gespannt. Sieht hübsch aus. Hat ein bisschen was von Lüneburg, habe ich das Gefühl. So, ich war noch nie da.
Ja, das ist ja der Landstrich, oder? Also, das ist ja jetzt nicht Stade. Wie gesagt, habe ich ja letztens schon erwähnt.
Stade ist in der Nähe von Cuxhaven, so die Richtung.
Ja, hauptsächlich durch das, ich glaube, das war das erste Atomkraftwerk, was stillgelegt wurde in Deutschland oder so.
Gott sei Dank.
Nee, aber es sind immer coole Leute da oben. Ich hoffe, die sind nicht so hanseatisch reserviert. Im Norden kann es auch mal passieren, dass du eine Bemerkung fallen lässt und da passiert nichts im Saal. Da ist alles drin, zwischen Fanatismus und hanseatischer Zurückhaltung.
Gestern das Publikum war auch nicht so leicht zu knacken, da musste ich auch musste ich mich auch ein bisschen mehr anstrengen, mit meinen Premium-Witzen durchzudringen.
Ach so, was ist denn ein Premium-Witz von dir?
Du, immer aus der Situation herausgeboren. Das ist nicht wiederholbar.
Ach so, nicht reproduzierbar.
Einzigartig für diese Situation.
Das macht's ja besonders wertvoll.
Genau. Okay. Deswegen.
Gut, na dann lasse ich dich mal alleine, trainiere ein bisschen deine spontanen Witze. Es ist halt die Kunst, dass es spontan aussieht. Und dann, wie gesagt, viel Spaß. Ich bin gespannt auf die nächste Schilderung.
Lesereise. Vielleicht ist ja dann auch schon diese Bundespräsidenten-Thematik gelaufen. Ich weiß ja nicht, wann wir uns wieder hören. Dann kann ich dir dann geheime Insights geben.
Alles klar.
Die Welt der Reichen und Schönen.
Bin ich gespannt. In die Mächtigen.
Die Mächtigen vor allen Dingen.
Die Mächtigen.
Gut. Tschüsschen.
Tschüss. Oh, nicht schön.